Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in der Meinratskirche. Schön, dass Sie, dass ihr hier seid. Besonders freue ich mich, dass wir zwei Musiker da haben, die Pia Löb vertreten, die im Urlaub ist. Vielen Dank, dass ihr uns mit Cello und Klavier begleiten werdet in diesem Gottesdienst. Wir haben den zweiten Teil unserer kleinen Predigtreihe im Sommer. Zurück in die Zukunft. Innerlich bereiten wir uns darauf vor, im Herbst in die Christuskirche zurückzuziehen, in diese alte, in unser altes Zuhause, was aber ganz neu sein wird. Und so wollen wir uns heute Gedanken machen, wie wir als eine Gemeinde sein können, die das Leben feiert und die Menschen ermutigt. Mehr dazu nachher in der Predigt. Nun singen wir aber zusammen unser erstes Lied, Lobe den Herrn, alle die ihn ehren, die Nummer 447. Im roten Gesangbuch, die Nummer 447, die Strophen 1, 2 und 7. So feiern wir diesen Gottesdienst in der Erwartung, dass Gott selbst mitten unter uns ist und feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zusammen wollen wir zu Gott beten und wir leihen uns dafür alte Worte aus dem Buch der Psalmen, und zwar dem Psalm 92. Sie finden ihn im blauen Gesangbuch unter der Nummer 943. Blaues Gesangbuch 943. Psalm 92. Ich beginne mit den ausgerückten Versen und lade Sie ein, mit den eingerückten aus Psalm 92 zu antworten. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, auf der Harfe und zum Klang der Zither. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Die Gepflanzten im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und ich bete weiter in eigenen Worten. Herr, du bist mein Fels, du bist der Grund, auf dem ich sicher stehen darf. Und du bist der, der mein Leben hell und schön macht, der mir Kraft gibt zu wachsen innerlich hin zu dir, wie ein Baum, der sich in die Höhe streckt, dem Licht entgegen. Du siehst auch, was nicht gut ist in meinem Leben und was mir schwer auf der Seele liegt. Dinge, die mich belasten, wo andere Menschen in Not sind und ich nicht weiß, wie ich ihnen gut helfen kann. Oder auch Dinge, die ich falsch gemacht habe und die mich verfolgen. All das möchte ich heute vor dich hinlegen und dich bitten, dass du mir meine Schuld nimmst und dass du mir hilfst, das zu tragen, was mir aufgegeben ist, zu tragen. Und so geh hinein mit uns in diesen Gottesdienst. Sei du mitten unter uns und sprich zu uns. Amen. Wir singen gemeinsam unser nächstes Lied. Es ist das Lied Herr, ich komme zu dir, die Nummer 51 im blauen Gesangbuch. Herr, ich komme zu dir, 51 im blauen Gesangbuch, alle Strophen.
Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 2. Kapitel. Am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Und seine Gnade hört niemals auf. Halleluja. Wir singen unser nächstes Lied, Stille vor dir, im blauen Gesangbuch die Nummer 81. Blaues Buch, die Nummer 81.
bete. Guter Gott, dein Wort ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das du uns gibst, dass wir dich verstehen, dich begreifen können, auch wenn wir dies nie in aller Fülle tun werden. Und so bitten wir dich heute, schließ uns dein Wort auf, ermutige uns dadurch, stärke uns und andere Menschen. Amen. Jesus ist auf einer Hochzeitsfeier eingeladen. Wer von Ihnen war dieses Jahr schon auf einer Hochzeit? Schon jemand? Nein? Hochzeitssaison noch nicht angefangen? Okay. Bei mir stehen 4 Hochzeiten auf der Agenda dieses Jahr, die ich alle beruflich machen darf, aber bei 2 bin ich auch eingeladen. Und ich weiß nicht, wie Ihre Hochzeitserfahrung ist. Deutsche Hochzeiten haben ja so ihre Rituale, ne? Man heiratet nachmittags meistens, vielleicht kirchlich, vielleicht landesamtlich, dann gibt es Kaffee und Sekt und abends gibt es ein gutes Abendessen, vielleicht ein paar Hochzeitsspiele und dann wird getanzt. Jüdische Hochzeiten zur Zeit Jesu, die waren anders. Die wurden nämlich sehr ausgiebig gefeiert, oft eine ganze Woche lang, 7 Tage. Und es war so, dass Gäste kamen und gingen. Ja, es war ein stetiges Kommen und Gehen und das ganze Dorf war eigentlich auf den Beinen. Wenn jemand geheiratet hatte, 2 Leute meistens aus demselben Dorf, dann war das ein Festereignis, was ausgiebig gefeiert wurde. Bei dieser Hochzeit, von der das Johannesevangelium berichtet, droht nun etwas gewaltig schief zu gehen. Der Wein geht zu Ende. Es droht eine große Peinlichkeit für die Gastgeber. Und während die Gäste nichts ahnend weiter feiern, diskutieren die Diener die drohende Katastrophe. Sie sind ratlos. Zum Glück ist Maria auf diese Hochzeit eingeladen und bemerkt, was los ist. Und sie wendet sich an ihren Sohn, der mit seinen Jüngern anscheinend auch unter den Gästen ist, und bemerkt, ganz trocken, fast nebensächlich, sie haben keinen Wein mehr. Und es ist ja spannend, wie so innerliche familiäre Kommunikation passiert. Jesus kennt seine Mutter und er versteht, dass es jetzt nicht nur eine Feststellung war, sondern dass die Aufforderung war, das Problem doch bitte zu lösen. Tu was. Bewahr doch die Gastgeber bitte vor dieser Peinlichkeit. Doch Jesus wehrt seine Mutter zunächst ab. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nein, es ist noch nicht dran. Nein, meine göttlichen Fähigkeiten will ich eigentlich nicht dafür einsetzen, hier für mehr Wein zu sorgen. Aber so wie Jesus seine Mutter kennt, so kennt auch Maria ihren Sohn. Und sie weiß, dass er den Nöten der Menschen voller Erbarmen begegnet. Also bereitet sie die Diener darauf vor, was gleich kommt. Tut alles, was er euch sagt. Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Autorität Maria hier auftritt. Sie muss irgendwie in besonderer Beziehung zu dem Hochzeitspaar oder der Familie gestanden haben, so dass sie den Dienern dieser Feier Anweisungen geben kann. Oder aber, und das wäre vielleicht noch das Schönere, sie setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass hier Menschen vor Schaden bewahrt werden und nimmt dafür Verantwortung auf sich. Also bereiten die Diener schon mal alles vor. Und der Rest ist schnell erzählt. Jesus befiehlt ihnen, riesige Wasserkrüge zu füllen, die eigentlich für rituelle Waschungen gebraucht werden. Und als sie das Wasser aus den Krügen schöpfen, ist es zu Wein geworden. Ja, der Wein schmeckt so gut, dass der Tafelmeister des Festessens sich vor Überraschung beim Bräutigam beschwert. Warum hast du diesen guten Wein so lange zurückgehalten? Das macht doch gar keinen Sinn. Die Leute werden den Unterschied gar nicht mehr schmecken, weil sie schon so betrunken sind. Nur die Jünger und Maria scheinen mitbekommen zu haben, was hier wirklich geschehen ist. Und sie verstehen es als ein Zeichen, dass Jesus tatsächlich der Auserwählte Gottes ist. Sie glaubten an ihn, heißt es da. Da passiert etwas, was sie ermutigt und ihren Glauben stärkt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde diese Geschichte, die oft den Titel Die Hochzeit zu Kana trägt, eine der merkwürdigsten Geschichten in der Bibel. Sie passt überhaupt nicht in das Bild, das wir oft von Jesus haben. Denn ich glaube, oft wird Jesus uns als ein asketischer Wanderlehrer, der die Wahrheit Gottes verbreitet und die Menschen zu radikaler Umkehr aus ihrem bisherigen Leben aufruft, bezeichnet oder vor Augen gemalt. Und ich glaube, manches daran stimmt, aber manches anderes garantiert nicht. Denn Jesus war nicht wirklich ein Asket. Und jetzt gebraucht dieser Jesus mal kurz 600 Liter Wasser, um besten Wein daraus zu machen. Ich weiß nicht, ob Ihr Weinkeller damit klarkommen würde, plötzlich 600 Liter Weinflaschen unterbringen zu müssen. Und ich glaube, es stecken zwei Dinge in dieser Geschichte, die für uns als Gemeinde heute vielleicht wichtig sind. Das erste, Gott ist eigentlich gar kein griesgrämiger Spielverderber. Und das zweite, Gottes Herz ist es, die Menschen zu ermutigen. Aber vielleicht erstmal zum ersten. Gott ist gar kein griesgrämiger Spielverderber. Und weil griesgrämig und Paragraphen gut zusammenpassen, ein Zitat aus Paragraph 10 des Feiertaggesetzes des Landes Baden-Württemberg. Dort steht Folgendes. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr an Allerheiligen, wenn Allerheilige auf Wochentage fallen und auch an Sonntagen, am allgemeinen Buß- und Bettag von 3 bis 24 Uhr sowie am Volkstrauertag und Totengedenktag von 5 bis 24 Uhr verboten. Ja, also Landesgesetz Baden-Württemberg regelt, wann man nicht tanzen darf. Und es sind erstaunlich viele kirchliche Feiertage dort aufgeführt. Und das sorgt immer wieder für Unmut, besonders an Karfreitag. Denn für viele junge Menschen ist Karfreitag eben nicht mehr einer der höchsten christlichen Feiertage, an dem man im Stillen des Leidens und des Todes Jesu gedenkt. Für viele ist es einfach nur der Auftakt auf ein sehr langes, freies Wochenende, an dem man endlich mal so richtig durchfeiern kann. Und da stoßen zwei völlig unterschiedliche Anliegen aufeinander. Und oft versteht die eine die andere Seite überhaupt nicht. Warum ist es denn nicht möglich, wenigstens einmal im Jahr sich zusammenzureißen und auf Tanz zu verzichten an so einem wichtigen Tag, denken die einen. Und warum muss ich mein Leben einschränken lassen von einer Religion, an die ich erstens nicht glaube und zweitens keine Bedeutung für mein Leben hat? Warum muss ich mich an Regeln halten, die Leute gemacht haben, deren Anliegen ich nicht teile. Und ich glaube, hier liegt ein Knackpunkt. Viele Menschen in Deutschland, die nicht oder nicht mehr Christen sind, begegnen dem Thema Kirche und Glaube oft in Zusammenhänge, wo es um ein Verbot geht. Ihre Außenwahrnehmung von Kirche ist die einer todernsten Veranstaltung für spießige Leute. Was Kirche tut, wie sie erlebt wird, hat sehr wenig mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Und wenn Sie dann einmal Kirche erleben, vielleicht in einen Gottesdienst gehen, dann werden Sie scheinbar durch die Form oft bestätigt. Sie erleben manchmal eine Sprache, die Sie nicht verstehen, Rituale, die Ihnen fremd sind, die Sie nicht mitvollziehen können. Und die Musik und die Stimmung ist manchmal sehr ernst. Und ich glaube, mit dieser Wahrnehmung haben Sie manchmal gar nicht so Unrecht. Das Problem ist dabei, dass sie das auch auf ihre Vorstellung von Gott projizieren. Denn so wie die Menschen Kirche erleben, so stellen sie sich vor, muss ja wohl Gott sein, um den es in der Kirche geht. Und das ist eine Aufgabe für uns als Kirche. Denn unser Auftrag ist es doch, Gott den Menschen vor Augen zu malen. So wie wir ihn in Jesus Christus erleben und erkennen können. Und Jesus war nun mal einmal das Gegenteil eines Spießers. Er macht hunderte Liter Wasser zu Weihern. Er feiert unzählige Feste, zu denen er sich frecherweise noch selber einlädt. Also, er feiert Feste und macht es mit dem Essen, Trinken und Geld anderer Leute. Isst und trinkt gern. Ja, er wird von seinen Gegnern als Fresser und Säufer bezeichnet, der sich mit zwielichten Gestalten rumtreibt. Und es ist ja oft so, wenn jemand etwas unterstellt wird, dass es doch irgendwo manchmal einen Kern der Wahrheit hat. Und ich glaube, dass Jesus sehr bewusst das Leben gefeiert hat, weil er weiß, es ist Gottes Geschenk. Und nicht falsch verstehen. Ich glaube, er bleibt immer sehr klar in dem, was man vielleicht moralischen Kompass nennen kann. Was gut und richtig, was falsch und böse ist. Aber nichts verdammt Jesus mehr als religiöse Doppelmoral und Heuchelei. Und viel lieber als mit den religiösen Eliten seiner Zeit hängt er mit den Ausgegrenzten und Marginalisierten seiner Gesellschaft ab. Und wenn es unser Auftrag als Kirche ist, diesen Jesus wiederzuspiegeln, dann dürfen wir neu lernen, als Kirche, ja als Gemeinde, das Leben zu lieben und es zu feiern. Das ist auch der zweite Teil unserer Gemeindevision, die wir im KGR in den letzten Jahren gesucht und hoffentlich gefunden haben. Da heißt es, wir träumen von einer Gemeinde, die das Leben feiert und die Menschen ermutigt. Und wir träumen in der Gemeindeleitung davon, dass wir immer mehr zu einer Gemeinde werden, die zusammen lacht, isst, trinkt, gastfreundlich ist, die an das Leben feiert. Vieles davon ist durch Corona zum Erliegen gekommen. Wir haben gerade keinen Kirchencafé, weil es hier schwierig ist, mit der nachfeiernden katholischen Gemeinde den Raum dafür zu haben. Aber wir freuen uns darauf und wir sehen uns darauf, danach in der Christuskirche nach dem Gottesdienst wieder guten Kaffee zu trinken, zusammen zu essen, zusammen zu stehen, das Leben zu teilen. Und wir planen ein ganz neues Format, was das Leben feiern soll und das Leben feiert. Und Christiane Fröhlich wird uns nachher davon noch mehr erzählen. Wir können sehr gespannt sein. Mir selber geht es so, dass ich den Karfreitag oft gerne ruhig verbringe. Denn es ist mir wichtig, mich daran zu erinnern, was an diesem Tag Schmerzvolles, aber auch Befreiendes und die Menschen Rettendes passiert ist. Und es ist gut, diesen Tag ruhig zu begegnen, wenn man etwas damit verbindet. Aber manchmal denke ich auch, dass Jesus, wenn er heute leben würde, an Karfreitag vielleicht gar nicht unbedingt nur schweigend in der Kirche sitzen würde. Vielleicht wäre er viel eher bei den Menschen, die sich zum Feiern im Club treffen. Einfach nur, weil sein Herz für sie am meisten schlägt. Und ein zweites noch. Gottes Herz ist es, die Menschen zu ermutigen. Wir leben in Zeiten, in denen Menschen oft entmutigt sind. Der andauernde Krieg in der Ukraine, die drohende Klimakatastrophe, die jetzt schon spürbar ist, und das Ringen darum, wie wir Menschen ihr am besten begegnen sollen, das beschäftigt viele, das sorgt für Unmut, für Auseinandersetzungen und Frust. Und auch in der Kirche sind wir oft besorgt. Als Kirche müssen wir in den nächsten Jahren damit rechnen, weiter zu schrumpfen, Mitglieder, Finanzen, Personal und Gebäude zu verlieren oder abgeben zu müssen. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir alle Ermutigung bekommen. Wir brauchen Ermutigung. Und wenn man jemanden ermutigt, dann richtet man ihn auf. Denn ist jemand entmutigt, dann heißt es eigentlich, dass er innerlich zusammengesunken ist. Dass ihm die Spannung fehlt, die aus Zuversicht und Hoffnung kommt. Es fehlt Vertrauen in die Zukunft und eine Perspektive, dass es gut werden kann. Und jemanden ermutigen heißt es, diese Person aufzurichten, dass er frei und gut stehen kann. Das heißt, Vertrauen in die Zukunft aufzubauen und zuzusprechen, hey, es kann gut werden. Und ich glaube, Ermutigung ist eines der Herzensanliegen Gottes. Durch die Bibel hindurch spricht Gott den Menschen immer wieder Mut zu. Fürchtet euch nicht, sei mutig und stark. Gott baut die Niedergeschlagenen auf, nimmt Menschen in seinen Dienst, die Großes bewirken, obwohl sie sich eigentlich gar nichts zutrauen. Und er gibt den unwahrscheinlichsten Menschen große Zukunftsvisionen, die zu einer Befreiung für viele werden. Und das sehen wir auch bei Jesus. Das sehen wir auch in der Erzählung von der Hochzeit zu Kana. Die Diener des Festes sind entmutigt, ja wahrscheinlich sogar verzweifelt. Denn sie wissen nicht, wie sie das Problem mit dem ausgehenden Wein lösen sollen, wie sie diese Schmach von sich und den Gastgebern abwenden können. Und es ist Maria, die sie ermutigt, die in Hoffnung auf einen Ausweg macht. Sie sagt, hey, tut alles, was Jesus euch sagt. Und Jesus greift ein, löst das Problem, befreit sich von ihrer Not und wendet die Peinlichkeit ab. Und ich glaube, als Gemeinde ist es unser Auftrag, Maria zu sein. Es ist unser Auftrag, darauf zu vertrauen, dass Gott durch Jesus Christus rettend in die Geschichte der Menschen eingegriffen hat und es heute auch immer wieder tut. Und es ist unser Auftrag, die Menschen darauf hinzuweisen und ihnen damit Hoffnung zu machen. Ihnen zu sagen, hey, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung. Du darfst dich aufrichten, du darfst vertrauen, du darfst Hoffnung haben. Und wir dürfen das zunächst untereinander machen, als Gemeinde. Ich fände es so toll, wenn wir eine Gemeinde werden, wo wir uns gegenseitig wahrnehmen, kennen und uns Mut zu sprechen. Immer wieder gute Worte in das Leben des anderen hineinsprechen. Dass wenn wir aus dem Gottesdienst nach Hause gehen oder von einer Gruppe, an der wir teilgenommen haben, dass wir anders gehen, als wir gekommen sind. So wie es Paulus auch im Brief an die Kolosser schreibt. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr die in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Wenn Paulus recht hat, dann ist es so, dass wenn wir uns ermutigen, gegenseitig und die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, dann wird es dazu führen, dass unser Vertrauen in Gott wächst und unser Glaube an Tiefe gewinnt. Was für eine geniale Sache, wenn wir durch Ermutigung anderen Menschen den Glauben aufschließen können. Und ich glaube, es wird dann auch dazu führen, dass Menschen diesen Glauben wieder neu entdecken, weil sie merken, da liegt eine Kraft und Stärke drin, die ich sonst nirgendwo finden kann. Und so träume ich von einer Gemeinde, die das Leben feiert und die Menschen ermutigt. Und wir tun das im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist uns alles Nötige dafür gibt und uns Kraft und Mut gibt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen unser nächstes gemeinsames Lied, Ich traue auf dich. Es ist ein neues Lied, das unsere Musiker heute mitgebracht haben. Sie finden es im Liedblatt. Und die Ermutigung, so gut wie möglich bei diesem neuen Lied mitzusingen. Wir wollen für uns und diese Welt beten und ich lade Sie und euch ein, dazu aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Wenn wir beten, dann erinnern wir uns auch an die Verstorbenen, die wir in dieser Woche zu Grabe tragen mussten. Wir nahmen Abschied von Traute Pleli, die im Alter von 96 Jahren verstarb. Und wir sprachen über ihre Trauerfeier das folgende Wort aus Jesaja aus. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Auch nahm er Abschied von Frau Gertrud Zimmermann, die im Alter von 92 Jahren verstarb, und von Helmut Stegmeier, von dem wir im Alter von 88 Jahren Abschied nehmen mussten. Über ihren Trauerfeiern stand das Wort aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Auch von Ingeborg Buntebart mussten wir im Alter von 88 Jahren Abschied nehmen. Und ihr Vers lautet, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, aus Psalm 23. Und so beten wir. Himmlischer Vater, wir bitten dich für die Menschen, die gerade trauern, ja, die Abschied nehmen mussten von jemandem lieben, den sie in ihrem Leben gekannt haben. Werde bei den Angehörigen unserer Verstorbenen. Tröste sie, bau sie auf. Gib ihnen Zeit und Raum, Abschied nehmen zu können und loszulassen, was loszulassen ist. Gib ihnen aber auch Hoffnung, die stärker ist als der Tod und die sie innerlich aufrichtet und ihnen hilft, weiterzugehen. Guter Gott, wir bitten dich heute auch für alle Menschen, die in ihrem Leben entmutigt sind, die innerlich zusammengesunken sind, die vielleicht auch unter schweren Gedanken und Depressionen leiden. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die ihnen immer wieder Worte des Mutes und der Ermutigung in ihr Leben hineinsprechen. Ja, dass du bei denen bist, die keine Hilfe erfahren und dass du ihnen zur Hilfe wirst. Und wir bitten dich für uns, dass wir Menschen werden, die immer wieder sehen, wo ein Wort der Ermutigung nötig ist. Und gib uns dann den Mut, das auch zu sprechen für den anderen Menschen, ihn aufzubauen. Ja, wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, immer mehr eine Gemeinde zu werden, die das Leben feiert, wo das Leben pulsiert, wo Lachen und Tanz ist, weil wir wissen, wir leben von Ostern her und du bist auferstanden. Und schenk, dass diese Gemeinde Raum bietet dann für viele Menschen, die dich suchen und die Gemeinschaft haben wollen. Und so werden wir einen Moment still und nennen dir das, was uns persönlich bewegt an diesem Morgen. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt kommt Christiane Fröhlich zu uns nach oben. Du hast die Gemeindeinfos für uns, aber auch nochmal eine Idee mitgebracht für ein ganz neues Format, an dem wir gerade arbeiten und brüten. Wir sind sehr gespannt.
Das Leben feiern, Menschen ermutigen. Wir haben uns im Kirchengemeinderat überlegt, was wäre unsere Vision für diesen neu gestalteten Kirchplatz. Also wir werden ja, wenn die Kirche fertig ist, einen wunderschönen Platz haben, auf dem man sich gut aufhalten kann. Und wir nennen dieses neue Format endlich Freitag. Und haben uns überlegt, dass wir einmal im Monat den Kirchplatz öffnen für alle, dass man sich da treffen kann, dass Getränke ausgeschenkt werden, dass ab 18 Uhr einfach ein Raum der Begegnung eröffnet wird. Und das soll dann bis 10 Uhr gehen und um 10 Uhr gibt es einen kleinen liturgischen Abschluss in der Kirche. Also man singt vielleicht noch ein Theselied zusammen oder es wird ein Psalm gebetet oder eine kurze Geschichte erzählt, wie auch immer, und dann gibt es einen Segen. Also ein Treffpunkt für alle Menschen, die Lust haben, am Freitagabend unter Menschen zu sein, andere kennenzulernen. Und wir hoffen, dass wir so auch ein bisschen in die Stadt hinausstrahlen können. Also, dass Menschen Lust haben zu kommen, die vielleicht in der Nachbarschaft leben und sagen, ach, ich habe gehört, da ist was los. Und dann kommen sie. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf. Wir freuen uns auch, wenn es vielleicht noch Menschen gibt, die sagen, och, so einmal im Vierteljahr helfe ich mit, Getränke ausschenken oder hinterher ein bisschen aufzuräumen. Dann wenden Sie sich einfach an mich oder der Uli Schmidt ist dabei, die Hendrika Thoma ist dabei, die Gewinnerin von der Brusche ist dabei. Also sprechen Sie uns an oder rufen Sie im Pfarramt an, sagen, hier, ich habe Lust. Oder kommen Sie einfach vorbei. Wir starten, jetzt weiß ich das Datum nicht auswendig, am 13. Oktober wollen wir uns das erste Mal treffen. Freitag der 13., perfekt. Ja, jetzt die Gemeindeinfos noch. Wir sammeln heute im roten Körbchen für die Arbeit mit Familien, für Familien, von Familien, Glauben leben. Das ist eine Überschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Das Geld soll zugutekommen, Tageseinrichtungen, Schulen, Beratungsdiensten. Es sollen Familienfreizeiten damit finanziert werden, Familiengottesdienste, vieles mehr. Diese Projekte werden mit ihrer Kollekte unterstützt. Was Sie ins grüne Körbchen legen, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Ganz herzlichen Dank für alles, was Sie geben. Die kommenden Gottesdienste, Sie haben so einen Zettel bekommen mit den Gottesdiensten für den Juni. Ich lade ein zum nächsten, am 18.06. kommenden Sonntag. Gewinnerin von der Busche wird ihn mit uns feiern, Pia Löb an der Orgel. Und der Wochenspruch, der uns durch die kommende Woche geleiten mag, Christus spricht, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Der Herr segne dich, wir singen dieses Lied, das ist die Nummer 118 im blauen Gesangbuch, 118.
vor dem Segen bleibt noch Danke zu sagen allen, die diesen Gottesdienst mitgestalten haben, besonders aber unseren beiden Musikern, Tobias, Jonathan Rottmann und Katja Kaiser. Vielen Dank euch, ihr habt zum ersten Mal bei uns gespielt, glaube auch zum ersten Mal in der Kombi zusammen. Vielen Dank, vielleicht können wir ihnen sogar einen Applaus gönnen. Und ich darf alle einladen, die noch nicht stehen, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.